Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Im Haus des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München haben 20 Menschen gelebt, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter der Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Stolpersteine. Der Podcast, in dem wir aus dem Leben der Menschen erzählen, die hier in diesem Haus in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 gewohnt haben und für die wir am 25. November Stolpersteine verlegen. Bei mir im Studio sind wieder Andreas Häusler. Hallo.
Grüße Sie.
Und Terry Swartzberg.
Shalom.
Wir haben über fast alle, die hier gewohnt haben, inzwischen gesprochen oder zumindest über die, von denen wir wissen. Wir wissen ja nicht, ob es nicht auch Menschen gegeben hat, über die wir kein Zeugnis haben. Ich habe auf meiner Liste noch stehen Moritz Pistiner und drei weitere Personen, nämlich die Familie Wolfsheimer. Die Mutter Else, der Vater Otto und der Sohn Hans Heinz. Terry, du hast erzählt über Moritz Pistiner. Hast du noch ein bisschen was rausgefunden?
Genau, Moritz Pistiner würde leider ermordet, vermutlich in KZ Buchenwald. Da haben wir ziemlich intensive Recherchen betrieben. Und wir haben gefunden, dass er leider da, vermutlich 44 in Buchenwald, ermordet war. Seine Tochter Alma wanderte 1936 nach Palästina aus. Und sie nahm sich den Namen, vielleicht hat sie geheiratet, Alma Sternglanz. Und Alma Sternglanz hat ja lange überlebt und hat sich an einem Restitutionsverfahren in Deutschland, aber nicht in München, teilgenommen. Und das ist in den Archiv zu sehen. Sie wollte was zurückrestauriert bekommen und das finde ich sehr spannend.
Was genau ist dabei herausgekommen? Also man hat herausgefunden, zumindest weitere Lebensdaten über Moritz Pistiner, aber was noch?
Ich weiß es nicht, man muss sich da einen Antrag stellen und wenn die geben nicht sofort die Information, aber sie war mit dabei. Sie war nicht der Hauptkläger oder so, sie war Nebenklägerin da. Und das war 2002, so sie hat wirklich sehr lange gelebt, wenn man bedenkt, dass sie 1915 geboren ist.
Oh ja.
Ja, die war schon 87, aber wollte was zurückbekommen. Ihr Vater hat ja überall in Deutschland gelebt und vielleicht war das in Berlin oder sonst wo.
Genau, man muss nämlich sagen, er hat hier nur ein halbes Jahr gewohnt und war Inhaber, Teilhaber der Firma Winkler & Co., ein Uhrenversandgeschäft, einschließlich Reparaturen und Verkauf von Ziehharmonikas und Blasinstrumenten. Also ein ganz spannender Mann, glaube ich.
Ein breites Feld, würde ich sagen, ja. Uhrenversand hört sich fast wie E-Commerce an, das ist ja sehr modern,
genau,
so ein Katalog oder sowas. Aber bevor wir so mit den einzelnen Schicksalen anfangen, wollte ich meinen lieben und sehr gut informierten Freund Andreas Häusler fragen. Andreas, ich habe folgende Zahlen gelesen. Es gab circa 1933 bei der Machtergreifung 10.000 Juden in München, manchmal lese ich 11.000, manchmal lese ich 12.500. Davon haben sich entweder 6.700 bis 7.500 durch die Emigration in Schulung gerettet. Welche Zahlen hältst du für glaubwürdig oder würdest du selbst verwenden?
Ja, mit den Statistiken ist es immer so eine Sache. Je nachdem, wer die Statistik zu welchem Zeitpunkt auch angelegt hat und nach welchen Kriterien die Statistik erfolgt ist. Ich glaube, all diese Zahlen, die du genannt hast, sind nicht zutreffend.
Okay.
Wir haben im Zuge unserer Recherchen für das biografische Gedenkbuch der Münchner Juden eine Datenbank angelegt. Und in dieser Datenbank, die beinhaltet Menschen, die zwischen 1933 und 1943 in München gelebt haben, sind etwa 15.000 Datensätze.
43?
Von nicht? 33 bis 43.
Ab dann gab es sehr wenige Juden, die noch überlebt haben.
Genau.
Okay. 15.000?
Also wir haben nachweisbar die Lebensgeschichten von 15.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern, die in dieser Zeit in München polizeilich gemeldet waren. Es gibt natürlich auch viele, die sich nicht mehr bei der Polizei gemeldet haben, sondern untergetaucht im Untergrund oder in Verstecken in München gelebt haben. Von diesen 15.000 Menschen sind etwa 10.000 emigriert.
Wow.
Und etwa 3.000 wurden deportiert aus München ab 1941. Und die anderen sind in München gestorben, unter den unterschiedlichsten Bedingungen. Das kann ein sogenannter natürlicher Tod sein, das ist ein verfolgungsbedingter Tod. Also so würde ich diese Zahlen jetzt mal ziemlich grob aufschlüsseln.
Wie war die Einwohnerzahl damals von München?
600.000, oder?
800.000 in den 40er Jahren oder Ende der 30er Jahre. Also München war eine veritable Großstadt zu dieser Zeit.
Aber noch nicht ganz so groß wie jetzt?
Nein, genau. Etwa halb so groß. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung in München war enorm gering im Vergleich zu anderen Städten wie Frankfurt oder Berlin oder Wien. Lag der Anteil der jüdischen Minderheit hier bei etwa 1,5%.
Ich finde es faszinierend, und dazu hätte ich noch eine Frage. Also viele Münchner Juden haben sich gerettet, indem sie nach ein Lieblingsland von dir, Andreas, nach Frankreich geflüchtet sind oder in den Niederlanden oder so und wurden dann später leider geschnappt und mühsam nach Auschwitz und so gebracht. Sind unter diese 10.000 auch Menschen, die doch irgendwann mal woanders gefasst worden sind, oder das sind Menschen, die durch die Migration sich gerettet haben, endgültig?
Das sind Menschen, die tatsächlich ihr Leben retten konnten und die nicht in die Fänge der Nazis in Frankreich oder in den Niederlanden oder auch in Italien geraten sind.
Sehr erfreulich, nicht überraschend. Ich glaube, es sind alle einer Meinung, weil die Juden in München hatten die beste Erste-Hand-Erfahrung mit den Nazis ab 1919. Ich meine, ab der Kapp-Putsch und alles so. Sie wussten schon relativ früh, was auf sie zukommt. Die Zahl für Deutschland bei 550.000 Juden gab es im Deutschen Reich 1933 bei, glaube ich, einer Bevölkerungszahl, vielleicht täusche ich mich da, 63 Millionen. War auch eine sehr kleine Minderheit. Und davon wurden ein Drittel im KZ oder durch Waffen gemalt ermordet.
Bis Kriegsende.
Bis Kriegsende, was vergleicht mit Polen mit 3,4 Millionen Juden, 3 Millionen ermordet, relativ, wobei wir trauen, natürlich trauen wir um jeden Mensch, und das ist ja schlimm, ab genug, aber im Vergleich zu Polen oder Lettland oder Litauen doch relativ gering ist.
So. Aber deine Theorie ist, dass die, ich sag mal, Überlebensquote, kann man das so sagen, oder ist das despektierlich, hier höher war, weil die Leute schon länger sehen konnten, was kommen würde, weil die politischen Umstände sich verschärfen sehen haben in der Stadt?
Ja, das ist meine Theorie.
Das kann man sicher so unterstreichen. Okay. Ich würde gerne noch was zur Emigration oder zur Auswanderung, zum Exil oder zur Flucht sagen. Es ist richtig, die Menschen sind Überlebende, sie haben ihr Leben gerettet, aber sie sind trotzdem Betroffene von fürchterlicher Verfolgung. Es ist eine lebensgeschichtliche Zäsur, wenn jemand seinen Lebensmittelpunkt, sein Zuhause, seine Heimat verlassen muss und alles zurücklässt, was ihm lieb und teuer ist. Wenn ihm sein Vermögen genommen wird, wenn er seine Familienangehörigen zurücklassen muss und nicht weiß, was mit ihnen geschieht. Es wird ihm die Sprache genommen, er wird in einen komplett neues soziales, kulturelles, ökonomisches, politisches Umfeld geworfen und muss sich dort zurechtfinden und ist oft auch gar nicht willkommen. Wir haben in einer der früheren Folgen mal darüber gesprochen, dass diese potenziellen Emigrationszielländer nicht begeistert waren von den jüdischen Deutschen, die plötzlich angeklopft haben und gesagt haben, können wir bei euch bleiben. Also diese lebensgeschichtliche Zäsur, die ist dramatisch, und das dürfen wir nicht kleinreden.
Ich glaube, das kann man auch ganz gut bei den Bewohnern, über die wir heute noch sprechen möchten, nachvollziehen. Wir haben gerade schon gesagt, der Moritz Pitztiner war ein Geschäftsmann, dem ging es wahrscheinlich recht gut, aber das Geschäft wurde 1938 geschlossen, dann mussten die von Ersparnissen leben. Dann wurde ihnen, oder vorher schon 1934, wurde ihnen der Widerruf der deutschen Staatsangehörigkeit ausgehändigt. Was ist denn das für ein Ding?
Ja, sie wurden ausgebürgert, so kann man das
nennen. War das was Normales? Also ich meine, was heißt normal, aber passiert?
Es war eine Form von Schikane, um ihnen das, die Staatsangehörigkeit zu nehmen und zu sagen, ihr gehört nicht mehr dazu.
Ja.
Nicht nur durch die Behandlung, die wir euch angedeihen lassen, sondern auch auf dem Papier. Ihr habt keinen Pass mehr. Ihr seid keine deutschen Staatsbürger mehr.
Ist das vielen jüdischen Deutschen passiert?
Ja.
Mhm. Weil ich bin über diesen Ausdruck zum ersten Mal gestolpert. Für mich waren es einfach deutsche Juden und.
Also in dem Fall vermute ich, handelt es sich um frühere polnische Staatsangehörige, die irgendwann mal in den 20er Jahren möglicherweise die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt haben und sie auch bekommen haben. Und denen hat man dann nach 1933, um sie zu schikanieren und ihren Status quasi zu minimieren, einfach diese schon zuerkannte Staatsbürgerschaft wieder genommen.
Marcel Reich-Ranicki, der war nominal polnischer Staatsangehöriger, aber er meinte, er wäre Deutscher. Das ist ein bisschen ein anderer Fall und würde, glaube ich, 38 oder 39 aus Berlin rausgeworfen und wieder nach Polen geschickt. Damals wollten sie sie loswerden, wollten sie noch nicht ermorden, sie wollten sie ausrauben, und vertreiben und so, dass es immer weniger Juden gab und immer weniger jüdische Besitz. Die Idee von der Endlösung kam später.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, diese Ausbürgerungen wurden seit 1933 systematisch vorgenommen. Also es sind keine Einzelfälle, sondern es gibt lange Ausbürgerungslisten, die im Reichsanzeiger veröffentlicht wurden. Und da finden sich dann auch Namen wie Leon Feuchtwanger und andere, die man quasi auch auf dem Weg loswerden wollte, damit sie keinerlei Ansprüche mehr gegen das Deutsche Reich geltend machen können.
Wo man sich heute gerne auf die Schulter klopft und sagt, das ist ein deutscher Autor.
Mhm.
Die Tochter von dem Moritz Bistina ist nach Palästina emigriert, also und zwar schon 1936. Das heißt, die hat das auf jeden Fall überrissen, was da passiert und hat ganz schnell versucht, wegzukommen.
Sie war keine Ausnahme. Es gab ja viele junge Menschen, die waren viele, die sich vorbereitet haben. Sie haben einen Handwerksberuf erlernt und haben auch Hebräisch gelernt, was damals eine neue Sprache war, eine relativ neue Sprache, neu erfunden, modernes Hebräisch. Sie wussten, sie mussten was tun, wenn sie nach Palästina kamen. Und das haben sie dann gemacht. Es gab viele zionistische Jugendorganisationen, die sehr aktiv in den 30er Jahren waren. Sie haben auch Geborgenheit geboten, was wunderbar war. Und sind dann alle, das ganze Kontingentweise, sind nach Palästina ausgewandert.
Ein weiteres Auswanderungsziel war auf jeden Fall Großbritannien.
Mhm.
Da sind zwei unserer Bewohner hin ausgewandert, und zwar der Mann und der Sohn von der Elsa Wolfsheimer.
Mhm.
Was ich ganz interessant fand, war, dass der Sohn dann als Soldat der British Army am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hat. Also der hat sich dann direkt mit dem aufnehmenden Land identifiziert und oder hätte sich wahrscheinlich mit jedem anderen Land identifiziert, wenn er gegen die Deutschen kämpfen kann, vermute ich.
Das war nicht selten. Also ich hatte meine heißgeliebte Tante Eleanor, Cousin Ellie, hat einen engen Freund Helmut Meyer, der in München geboren worden ist und hat gesagt, wie er öfters gesagt hat zu mir in den 70er und 80er Jahren, 1938 hatte er nur zwei kleine Probleme. Er war Kommunist und Jude. Und dann war er in Dachau und aus wundersamer Weise, eine ganz spannende Geschichte, es gab eine Amnestie zwischen Mussolini und Hitler, als sie diese Bundes eingegangen sind. Und es gab eine Amnestie und komischerweise, die haben ihn aus Dachau rausgelassen. Und er kam dann, kam nach New York und kam zurück als Dolmetscher beim Nürnberg-Prozess, der Soldaten der US-Armee.
Also der war inhaftiert und zufällig, weil er so einen Allerweltsnamen hatte.
Andreas weiß mehr. Es gab eine Amnestie, als der Bundes zwischen Nazi-Deutschland und faschistischen Italien abgeschlossen wurde, als sie sich am Brennerpass sich getroffen haben. Und da gab es eine allgemeine Amnestie, auch für Dachau, die Häftlinge in Dachau. Und plötzlich hörte sein Name Helmut Meyer, so kann gehen, und er hat nicht gefragt, ob er der richtige Helmut Meyer oder der falsche Helmut Meyer ist. Er ist einfach rausgerannt aus Dachau, wie gesagt, denn er ist nicht nach Hause gegangen, ist direkt in die Schweiz. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist, und dann war in der US-Armee und dann kam zurück, triumphal, und war im Nürnberg-Prozess. Es gab viele, die da mitgewirkt haben. Er war nicht ein Hauptdolmetscher oder so. Aber es war nicht selten. Ich wollte sagen, Großbritannien hat dankenswerterweise sehr viele junge Menschen aufgenommen und die Kinder transporten. Aber ein großes Thema in den Wahlen in den 30er Jahren, vor allem für die Rechten natürlich, waren diese Flut von jüdischen Einwanderern nach Großbritannien. Das war genau so ein Thema wie beim AfD heute. Alle waren empört, dass so viele Juden nach Großbritannien kamen. Was auch, würde ich sagen, damals ein zutiefst antisemitisches Land war.
Vielleicht noch ein Punkt zu den jungen männlichen Emigranten, die sich den Armeen ihrer neuen Heimatländer angeschlossen haben. Also auf Seiten der Amerikaner, auch auf Seiten der Engländer haben sehr, sehr viele jüdische Deutsche gekämpft, um ihre frühere Heimat vom Nationalsozialismus zu befreien. Und eins der berühmtesten Beispiele ist Klaus Mann, der mit der US Army wieder nach Deutschland gekommen ist und kurz nach Kriegsende, also schon Anfang Mai 1945 in München war und die ja doch sehr zerstörte Villa seiner Familie im Münchner Norden besucht hat. Oder Uri Siegel, der auch aus München stammt und mit seiner Familie als Jugendlicher 1933 schon nach Palästina emigriert ist und dann mit der jüdischen Brigade, die zur britischen Armee gehörte, wieder nach München zurückgekommen ist. Also gibt sehr, sehr viele Beispiele von jungen Männern, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben.
Es gab eine jüdische Brigade.
Es gab in Palästina eine jüdische Brigade, die zur britischen.
In Palästina. Genau. Ach so, aber die würde zur. Okay, jetzt habe ich.
Die gehörte zur britischen Armee, weil das war ja damals noch britisches Mandatsgebiet.
Aha. Ah ja, genau.
Und so hat sich diese Konstellation ergeben.
So ergibt es Sinn, genau. Diese ganzen Sachen immer gleichzeitig auf dem Schirm zu haben, gelingt mir nicht wirklich.
Ja, dafür gibt es ja Gott sei Dank Historiker.
Ne? Hat sich aber das Studium mal gelohnt. Aber wir kommen so ein bisschen vom Thema
ja,
weg.
Ja, ich weiß es, ja.
Weil
Entschuldigung.
Wir wollten ja auch drüber reden. Was macht es mit Menschen, wenn sie emigrieren? Also Sie haben es eben schon gesagt, die Heimat ist weg, die Sprache ist weg. Alles, was vorher da war, ist weg. Und bei vielen ist es ja so, dass sie überlebt haben und ihre Eltern aber nicht. Also die haben auf jeden Fall Opfer zu beklagen in ihrer Familie und zwar nahestehende Opfer. Wisst ihr was darüber? Habt ihr mit Menschen gesprochen?
Sehr viel, weil Peter Jordan, unser Freund, dessen Stolperstein leider aus dem Boden gerissen worden sind in Bogenhausen. Peter und ich, auch Andreas kannte ihn sehr gut, und seine Frau Dorothy und die Kinder und alle. Peter hat oft mit mir darüber gesprochen, wie Al Koppel, ander Beispiel aus Fort Colorado, auch ein Stolperstein-Freund, und was es bedeutet hat. Und so, wie Andreas sagt, ein neues Leben. Manche haben es erstaunlich gut verkraftet. Manche haben es erst vorläufig sehr gut verkraftet, angeblich, und dann später kamen die Nachwirkungen davon, die Traumata und so. Ich hatte ja in Melbourne in Australien einen tschechischen Jude kennengelernt, der war im KZ, ist befreit worden und dann hat ein neues Leben aufgebaut und hat ja eine Frau, die Jüdin war, aber aus Australien, nie im Holocaust, die hatten drei Kinder und zwei von den Söhnen haben sich leider umgebracht und die seine Annahme war, dass seine Trauer um die Ermordung seiner Familie und alles hat dann, was sehr bekannt mittlerweile ist, dass dieser Trauma Generationen weitergereicht wird und so. Das ist irgendwie immer ein Thema, ist auch in vierte Generation.
Das heißt, das Trauma wird weitergereicht dadurch, dass die Eltern so eine tiefe Trauer in sich haben.
Genau.
Wachsen die Kinder damit auf oder wie verstehe ich das?
Ja, das würde ich sagen. Ich bin aus einer Kleinstadt in Wisconsin, habe mein Highschool da Jahren da verbracht. Die Familie Katz, die Eltern, waren beide KZ-Überlebende. Und Don Katz war ein Jahr älter als ich und Ruth Katz war ein Jahr jünger als ich. Und Don und Ruth haben immer eindrucksvoll erzählt, wie es zu Hause war, dieses tiefe, schwarzes Gefühl, das sie immer hatten, von Traurigkeit. Wenn sie nach Hause kamen, das war eine Traurigkeit, die nicht wegzujagen war und wie das wie auf sie gewirkt hat. Und sie haben immer geträumt, davon wegzukommen, weil die Eltern natürlich nie darüber gesprochen haben.
Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte, dieses darüber sprechen. Das hat ja bei vielen Überlebenden auch erst ganz, ganz spät angefangen. Die haben oft erst Jahrzehnte nach der Befreiung angefangen zu sprechen. Also ich habe mit Max Mannheimer ein Jahr vor seinem Tod nochmal ein Interview geführt, der erzählte, dass er die ersten 10 Jahre eigentlich irgendwie ja nur in seinem Kopf war, also dass er da irgendwie versucht hat, weiterzuleben. Und erst als er für seine Tochter was aufschreiben wollte und er das einmal aufgeschrieben hatte, konnte er es auch anderen erzählen. Aber das war Jahrzehnte später.
Ja, das ist bekannt, dass viele Betroffene tatsächlich jahrzehntelang über dieses Thema nicht sprechen konnten, auch innerhalb der Familie nicht sprechen konnten, dass es tabuisiert wurde und dass Kinder und Enkelkinder oftmals erst nach dem Tod ihrer Großeltern oder ihrer Eltern erfahren haben, was ihnen zugestoßen ist und gar nicht fassen konnten, dass sie diese Verfolgungs-, diese Leidensgeschichte so lange in sich getragen haben, quasi hermetisch abgeschlossen und das nicht bearbeitet haben. Und Das ist keine Seltenheit.
Es gibt andere sehr wunderbare Geschichten. Ich bin befreundet mit ein paar ganz gewöhnlich ausschauende Paar. Ich sage ganz gewöhnlich, weil sie sind ja mittlerweile bestimmt 80 oder so. Aber gewöhnlich, weil sie ja Mossad-Agenten waren. Die schauen aus, ob sie wirklich höchstens eine Lebensmittelladen irgendwie managen würden. Aber sie waren im Auftrag von Mossad unterwegs jahrelang. Und Igal hat in späten Jahren erfahren, irgendjemand kam auf ihn zu und hat gesagt, wir wollen ja einen Film machen über deine heldenhafte Mutter. Und ich sagte, was war meine Mutter heldenhaft? Was ist da? Und es hat sich herausgestellt, dass die Eltern haben sich in Vichy, Frankreich versteckt. Die waren deutsche Juden aus Hessen. Und war sehr klein. Sein älterer Bruder war damals 13 oder so. Und die Mutter ist jede Nacht rausgegangen und war eine berühmte Partisankönigin. Sie war eine Heldin der Partisanen. Sie hat gegen die Nazis gekämpft mit großer Erfolg. Sie hat Kinder Kolonnen in die Schweiz gebracht und so, wurde nie erwischt und hat kein Wort darüber gesagt. Sie kam nach Hause, der Mann wusste natürlich Bescheid. Sie kam nach Hause jeden Nacht oder war ab und zu mal da und nach dem Krieg hat sie kein Wort darüber verloren, dass sie Tausende von Kindern gerettet hat und wirklich mit Bomben und alles gegen die Nazis gekämpft haben.
Und die Kinder wussten nichts
gar
davon?
Gar nichts. Der ältere Bruder wusste das, aber hat irgendwie egal nicht erzählt, ich weiß nicht warum. Der ältere Bruder war mit 13, das heißt, es war zu gefährlich, die ganze Familie zusammenzuhalten, 4 Menschen. Und der ältere Bruder wurde bei einer französischen Bauernfamilie dankenswerterweise ausquartiert. Aber das eben war ihm zu langweilig mit 13. Und dann ist er zu den Marquis, den Partisanen selbst gegangen und hat gesagt, ich bin 16, ich kann schießen, ich will kämpfen. Denn er führt seine Mutter aus Quellen, dass ihr Sohn nicht brav bei der Bauernfamilie war, sondern wie sie kämpfte und sie ist quer durch Frankreich, weiß nicht wie weit, gefahren und hat ihm geholt und hat gesagt, dieser Partisan-Chef, wie kannst du meinen Sohn, der ist nur damals 14, wie kannst du ihn beschäftigen, der ist nur ein 14-jähriger Junge. Und dann würde dieser kämpfende Sohn doch zurückgebracht zu seinen Bauern von mir, wo am Ende der Krieg, bis Ende der Krieg ausharren musste, obwohl er kämpfen wollte.
Und also so. Partisanin und Mama.
Ja, genau. Die Geschichte ist wunderbar, wirklich wunderbar.
Aber sie ist natürlich nicht repräsentativ.
Nein, 100%, fast alle Menschen, Partisanen, haben nicht überlebt. Und ich muss Andreas noch immer beipflichten, die Erfahrung, als Exil zu sein, muss ja schrecklich sein. Das war Demütigung, Ausgrenzung, Menschen, die mussten ja Toiletten putzen, überhaupt über die Runde zu kommen.
Und nach der Emigration.
Genau. Die USA hat sehr von diesem Exodus, gezwungenen Exodus, profitiert. Ich meine, wenn man Kunstgeschichte anschaut, auch in Großbritannien, was für Gelehrte dort kamen, und auch nicht nur, und auch überhaupt Gelehrten, die ganze Atombombe wäre ohne deutsche Wissenschaftler gar nicht zustande gekommen. Und auch in unserem religiösen Leben in Amerika, Abraham Heschel kam aus Polen und so und wird der große Vordenker von der Reform, Reconstruction des Judentums. Überall haben Deutsche, natürlich auch Billy Wilder und alle diese Menschen, die das jüdische Hollywood noch jüdischer gemacht haben, mit ihrer gebrochenen Englisch, aber wunderbaren Fähigkeiten. Die ganzen Medien, alles, nicht nur Amerika, aber auch, wie gesagt, überall, Kanada, überall haben Menschen auf der Welt profitiert, dass diese hochtalentierten Menschen doch Zuwendung gefunden haben, Verwendungen schon gefunden haben in ihrem neuen Heimat. Insofern war es denen bestimmt schwierig, aber es gibt tausende, wenn nicht aber hunderttausend von Erfolgsgeschichten dazu.
Aber da muss ich auch nochmal Wasser in den Wein gießen, Terry. Es war nicht einfach, dieser neue Anfang. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Alfred Haas, der in München ein erfolgreicher Arzt war, ein Chirurg, der eine große Klinik in der Richard-Wagner-Straße hatte. Und er geht mit etwa 60 Jahren nach New York, rettet sich nach New York und möchte dort weiterarbeiten als Arzt. Er ist berühmt, er hat eine Reputation. Und die Behörden sagen, nö, du darfst hier nochmal neu studieren.
Oh.
Ja. Und dann bekommst du die Zulassung und dann kannst du hier als Arzt arbeiten. Und was macht der Mann? Er tut das.
Tatsächlich, mit 60 nochmal.
Genau.
Und dann?
Und er öffnet eine Praxis in New York, in Manhattan. Und die Leute kommen sogar aus Deutschland, um sich von ihm behandeln zu lassen.
Leute, die seine Reputation vor dem Krieg noch kannten.
Genau.
Aber Wahnsinn. Andreas, du hast kein Wasser in meinen Wein gegossen. Du hast wieder
eigentlich
bestätigt. Ich,
das wir fangen nochmal neu an.
Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber es erfordert unglaublich viel Kraft und Zuversicht und Lebensmut, um in dieser, ich sag mal, neuen Heimat sich zu etablieren, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und gegen viele Widrigkeiten positiv zu gestalten.
Aber ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen, die mit gar nichts gekommen sind. Und sie haben es selbst nicht glauben können, wie weit sie es gebracht haben. Aber ich will nicht sagen, dass es einfach war. Es war bestimmt, es gab sehr viele Menschen, die auf der Strecke blieben, die es nicht geschafft haben, die geistig gestört waren, die Selbstmord gemacht haben, die zurück wollten vielleicht, weil sie im Ausland es nicht geschafft haben. Mein lieber Freund Tom Nowotny, sein Großvater, war Finanzbeamter in Hamburg und versuchte in den 30er Jahren in Frankreich Fuß zu fassen, ohne Erfolg. Er hat keine Arbeit gefunden, denn aus Verzweiflung ist er wieder nach Deutschland gekommen, weil er gedacht hat, vielleicht kann er irgendwas da verdienen. Und dann würde er wieder verfolgt, wieder demutigt und hat sich dann umgebracht. Er ist von Hochhaus, Finanzverwaltung Hochhaus in Hamburg runtergesprungen mit einem Zettel, in dem er alle beklagt hat. Solche Geschichte gibt es wahrscheinlich viel mehr als unsere Volksgeschichte.
Zwei Leute aus unserem Haus sind emigriert. Zuerst, wir haben eben schon gesagt, der Hans-Heinz Wolfsheimer war als Soldat in der British Army. Und beide, also er und sein Vater, sind später nach New York ausgewandert. Das war, glaube ich, auch ein relativ üblicher Weg, dass man erst nach Großbritannien, oder zumindest habe ich das jetzt in einigen Biografien gefunden, dass man erst nach Großbritannien emigriert ist, dann in die USA. Und das wirklich Schöne ist, wir wissen, wo sie geblieben sind.
Genau. Terry. Wir haben über Facebook einen John Wolham gefunden. Die erste Generation war Otto Wolfsheimer, der später sich Wolham genannt, mit seiner Frau Elsa. Elsa leider hat es nicht geschafft, sie wurde ermordet in Kaunas. Aber ihr Mann und Sohn Otto und Hans haben es geschafft, erstmal Großbritannien, dann nach New York. Und der Sohn Hans hat einen Sohn, John Wolham, und ich habe ihn über Facebook kontaktiert und habe erzählt davon, was wir machen. Und wir hoffen, wir warten auf seine Antwort, dass er an der Verlegung am 25. November teilnimmt. Entweder durch Zoom-Übertragung oder vielleicht kommt er da doch persönlich, um das alles zu erleben.
Hat er gesagt, wie er das findet?
Bisher scheint sehr begeistert zu sein. Also auf jeden Fall wusste, wer ich bin und wusste, was die Stolpersteine sind. Das ist schon sehr viel, irgendwie sehr viele Menschen in Amerika.
Wissen viele Leute das, was die Stolpersteine sind? Ist es ein Projekt, das in den USA
meine,
auch bekannt
Andreas,
ist?
Es ist sehr gemischt. Also die Menschen, die es kennen, lieben, und viele Gemeinden in Amerika haben Ersatzstolpersteine ausstellen lassen. Beispiel in Michigan, die größte jüdische Gemeinde auf der Welt, hat jetzt in ihrer Gemeinde mehrere Stolpersteine, Ersatzstolper-Duplikaten ausgestellt. Aber es gibt erstaunlich viele Juden, die das nicht kennen. Aber ich glaube, es gibt, da höre ich gern von Andreas, ich glaube, das Wissen über den Holocaust, auch unter den Juden in Amerika, ist wie bei vielen Sachen in den USA erstaunlich gering oder so. Ich meine, das ist denen zu weit weg. Das ist jetzt fast 100 Jahre und die wissen von Auschwitz und die fühlen sich damit zufrieden und so. Und
aber, meinst du, die haben ihren Frieden damit gemacht?
Ja, die haben den Frieden, sie haben andere Themen, Antisemitismus heutzutage, Trump und alles so Israel und alles so. Es gibt unglaublich viele Menschen, die das kennen und die Stolpersteine lieben, und ich korrespondiere mit sehr vielen und halte auch Vorträge in Amerika darüber, und es kommen hunderte von Menschen, die Stolpersteine schon verlegt haben oder verlegen wollen. Aber ich hatte neulich einen sehr renommierten Arzt zu Besuch bei uns in Beit Shalom aus Kalifornien, aus La Jolla, was eigentlich ein ganz edler ein Teil der Welt ist. Und er hat gesagt, von diesem Stolpersteinen haben wir nie was gehört. Das habe ich natürlich geändert.
Denke ich mir.
Alle, die das mir sagen, kriegen eine Vollladung schwarzbürgische Information, ob sie es wollen oder nicht. Was ist deine Erfahrung, Andreas?
Also ich habe beobachtet, dass in den Vereinigten Staaten es sehr viele Museen gibt, die sich mit jüdischer Geschichte auch in Europa und vor allem auch mit dem Holocaust beschäftigen. Also jede größere Stadt, die etwas auf sich hält, hat eine Einrichtung, die den Holocaust thematisiert. Und in Washington gibt es das größte Museum dieser Art, das United States Holocaust Memorial Museum. Das ist eine Erfolgsgeschichte, Terry. Also das ist eins der bestbesuchten Museen in den Vereinigten Staaten.
Auch von mir geliebt.
Ja, also ich glaube, es gibt schon ein Bewusstsein, aber es gibt natürlich auch, wie das immer so ist, auch Ignoranz und Gleichgültigkeit und die Neigung zu vergessen. Aber da sind genau diese Einrichtungen, diese Museen, diese Erinnerungsorte wichtig, um dem Vergessen was entgegenzusetzen. Hoffen wir tatsächlich, dass es eine gute Zukunft für die Erinnerungskultur auch in den Vereinigten Staaten gibt. Man kann ja durchaus auch daran zweifeln, dass es diese Zukunft geben wird.
Das wollte ich nämlich gerade nochmal fragen. Also vielleicht ist das auch die richtige Zeit, um mal zu thematisieren, warum ist Erinnern denn so wichtig, auch gerade in diesen Zeiten?
Also unsere Gegenwart baut auf der Vergangenheit auf, und wenn wir nicht wissen, wie die Vergangenheit war, dann können wir unsere Gegenwart auch nicht verstehen, wir können sie nicht erklären. Wir sind nicht in der Lage, auch vernünftige Entscheidungen für unsere Zukunft zu treffen. Insofern ist Erinnerungskultur für uns alle zwingend und wichtig und unverzichtbar.
Was ich erlebe, ich mache ja Stolperstein auch Faces for the Names. Und was ich merke ist, wenn wir unsere Zivilgesellschaft mobilisieren wollen, brauchen wir so genannte Neudeutsch Trigger Points. Und die Menschen in Deutschland, vor allem die jungen Menschen in Deutschland, sind fasziniert vom Holocaust. Das mobilisiert sie, um kreativ zu sein, um committed zu sein. Das finde ich eine unglaublich erfreuliche Entwicklung. Ich würde es sogar als Ness, hebräisch für Wunder, bezeichnen. Und ich merke, dass die Menschen, die zusammenstehen für das Gedenken, und es wird immer mehr aus meiner Erfahrung, stehen zusammen auch gegen Rassismus, Hass und alles. Es ist so eine Art von Mobilisierungsmechanismus, das entsteht. Und die Menschen merken das. Es ist ein Sensibilisierungsmechanismus, wenn ich es so sagen darf. Ich finde es super erfreulich, und am 25. werden wir erleben. Wir verlegen Stolpersteine, gleichzeitig gibt es von uns ein Faces for the Names, sodass alle Menschen, die vorbeikommen, sehen diese Gesichter an der Wand und so.
Also die werden dann an die Wand projiziert?
Genau.
Also die Fotos, die wir haben?
Wir haben 19 Fotos und plus einige Sprüche und so. Ich finde, unsere Zivilgesellschaft in Deutschland ist wirklich stark, resilient. Und ich denke, das hängt auch nicht nur mit den Stolpersteinen, auch mit der wunderbaren Erinnerungszeichen, die wir in München haben. An all diese tausend Initiativen, die wir seit den 90er Jahren, als ich nach Deutschland kam, gab es gar nichts von diesen. Und jetzt gibt es so eine Vielfalt, eine Diversität, something for everybody, würde ich mal sagen. Und das hat die Menschen wirklich sensibilisiert, wieder, dass wenn diese nie wieder ist jetzt, was ich, damit habe ich Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde mindestens, dass der Impuls dahinter ist, sehr gut zu sagen, wir erkennen eine Gefahr, und warum erkennen sie Gefahr? Weil sie schon wussten, wie eine Gefahr ausschaut. Insofern Andreas ist These.
Also wir wissen aufgrund der Geschichte, warum wir auf unsere Demokratie gut aufpassen sollten. Ich finde, mit diesem Gedanken sollten wir aufhören. Wir wissen einigermaßen, wie die Menschen in diesem Haus gelebt haben. Wir wissen zum Teil, was aus ihnen geworden ist. Ich fand es sehr, sehr spannend und danke euch beiden ganz, ganz herzlich für diese Einblicke. Andreas Häusler, Dankeschön.
Sehr gerne.
Und Terry Schwarzberg.
Bevor wir enden, ich will meinen Freund, vielleicht kennt er ihn, Andreas Häusler zitieren. Andreas hat gesagt, dass die Arbeit von Auswertung von Quellen von der Holocaust nie zu Ende geht. Es gibt immer neue Quellen, wird bestimmt neue Stolpersteine herkommen, neue Erkenntnisse über die Menschen kommen, weil alle arbeiten damit, und die eine findet eine Sache und die andere findet andere Sache. Insofern, dieser Podcast mag ein vorläufiges Ende haben, aber ich gehe davon aus, dass wir uns noch viel zu erzählen haben, immer wieder in diesem schönen Rahmen. Vielen Dank, Brigitte, für diese wunderbare Serie.
Sehr, und
vielen
sehr,
Dank an Michelles Bund.
Sehr, 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 sehr gern. Und ich würde mich auch freuen, wenn es weitergeht, aber vorerst nicht wöchentlich. Also sagen wir einfach tschüss, vielleicht bis zum nächsten Mal. Eure
Terry Swartzberg, Lihi Traut,
Andreas Häusler, auf Wiedersehen.
Und Brigitte Strauß. Tschüss. Und wir hören jetzt nochmal die Biografien der Menschen, über die wir geredet haben.
Moritz Pistina war Prokurist. Geboren wurde er am 15. September 1874 in Fundo, Moldowei, im heutigen Rumänien. Im Jahr 1899 zog er nach München. Am 27. August 1912 hat er Ernestine Horn geheiratet. Die beiden hatten eine Tochter Alma, die 1915 geboren wurde. Die Familie lebte lange in der Sonnenstraße. Dort befand sich auch ihr Uhrenversandgeschäft, einschließlich Reparaturen und Verkauf von Ziehharmonikas und Blasinstrumenten, dessen Prokurist und Teilhaber Moritz Pistina seit 1910 war. Der Familie wurde am 13. März 1934 der Widerruf der deutschen Staatsangehörigkeit ausgehändigt. Tochter Alma emigrierte am 12. Februar 1936 nach Palästina. Seine Ehefrau Ernestine starb am 30. August 1938. Das Geschäft wurde Ende 1938 geschlossen. Danach lebte Moritz Pistina von Ersparnissen. Am 28. Januar 1942 zog er in die Herzog-Wilhelm-Straße 5. Das genaue Schicksal von Moritz Pistina ist ungeklärt. Im Gedenkbuch des Bundesarchives wird als Schicksal angeführt, verschollen in Bergen-Belsen. Laut Theresienstädter Gedenkbuch kam er mit einem Transport am 21. April 1943 nach Theresienstadt. Seine Tochter Alma hat eine Page of Testimony für ihn erstellt. Dort steht, er starb im März 1944 in Buchenwald. Er wurde 70 Jahre alt. Else Wolfsheimer, geborene Steinmeier, wurde am 12. Februar 1897 in München geboren. Am 23. Oktober 1922 hat sie Otto Wolfsheimer geheiratet. Der gemeinsame Sohn Hans Heinz kam am 3. April 1924 zur Welt. Die Familie wohnte zweimal in der Herzog-Wilhelm-Straße 5, beide Male bei den Eltern von Else. Zuerst von 1932 bis 1938, dann wieder ab März 1940. Ihr Mann war Teilhaber an einem Geschäft für Kurz- und Strumpfwaren. Else bemühte sich vergeblich um Emigration nach Kuba. Sie wurde am 25. November 1941 zusammen mit 997 anderen Juden aus München in Kaunas in Litauen ermordet. Sie wurde 44 Jahre alt. Otto Wolfsheimer wurde am 31. Mai 1885 in Augsburg geboren. Der Ehemann von Else Wolfsheimer war vom Beruf Kaufmann. Ihm und dem gemeinsamen Sohn Hans Heinz gelang 1939 die Emigration nach Großbritannien. Der Sohn nahm als Soldat der British Army am Zweiten Weltkrieg teil. In diesem Zusammenhang hatte er seinen Namen in John Walham geändert. Nach 1945 wanderten Vater und Sohn nach New York aus, wo Otto Wolfsheimer 1976 starb. Otto Wolfsheimer wurde 91 Jahre alt. Hans Heinz oder John, wie er hieß, starb im Jahr 2009 im Alter von 85 Jahren.
Das war Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Eine Produktion des MKR in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine für München e.V.